Wir haben heute was dabei. Eine Drohne. Und wie ihr uns kennt, haben wir das alles geprobt und geübt. Und es wird wahrscheinlich nicht schief gehen. Unser Gebet ist, dass jeder diesen Gottesdienst unbeschadet übersteht. Pass auf. Das ist richtig gut. Magnetische Indifferenz. Check-App. Das kann natürlich sein. Es ergibt auch Sinn, dass man auf Bühnen nicht fliegen darf. Auf jeden Fall, die Sache ist die. Ist es ein bisschen laut oder stört es euch? Geht's? Nee, weißt du, warum der piepst?
Nein, daran liegt's nicht.
Natürlich liegt es daran. Ja, geht's? Okay. Bevor du eine Drohne fliegst, wenn du an einem neuen Standort bist und vielleicht sogar im Gottesdienst, dann muss zuerst die Drohne, der Kompass der Drohne kalibriert werden. Und das sieht dann so aus. Die gibt die Anweisung, Flugrichtung waagrecht um 360 Grad drehen. Okay, passt. Dann senkrecht, wieder um 360 Grad drehen. Das ist eine Kalibrierung. Okay, zu starke magnetische Störsignale erkannt. Ey, kennt sich jemand mit Drohnen? Magst du es kurz draußen kalibrieren? Dann probieren wir es aus, ob es geht. Wir probieren es einfach aus. Und die Sache ist die Drohne hat ein elektrisches Bauteil und das ist ein sogenannter Magnetometer. Das ist ein elektronischer Kompass. Und dieser Kompass kann das Magnetfeld der Erde messen. Das ist der Grund, warum sie hier rumspinnt, weil hier zu viele verschiedene magnetische Strömungen unterwegs sind. Und ähnlich wie bei so einem normalen Kompass, wo die Eisennadel immer nach Norden zeigt, funktioniert das Ganze bei der Drohne elektronisch. Und bevor die Drohne abhebt, muss dieser Kompass kalibriert werden. Er muss sozusagen eingenordet werden. Und es ist ein Unterschied zum GPS-Standort. Der GPS-Standort gibt an, wo sich die Drohne gerade befindet. Aber dieser elektronische Kompass gibt an, wie sie ausgerichtet ist, im Sinne der Himmelsrichtung. Wir alle haben gerade den gleichen Standort. Wir sind in der Bienenlandstorstraße 1. Aber wir sind unterschiedlich ausgerichtet. Ihr guckt in die Richtung, ihr guckt so ein bisschen schräg und ich schaue in die Richtung. Und nur weil du weißt, wo du bist, heißt es noch nicht, dass du weißt, wohin du fliegen kannst. Weil zuerst dieser Kompass kalibriert werden muss. Es ist fast unmöglich, eine Drohne zu fliegen, ohne zu wissen, wo jetzt vorne und wo hinten ist. Und außerdem, wenn der Kompass nicht kalibriert ist, dann befindet sich die Drohne in einem sogenannten Atti-Modus. Klingt gefährlich, ist es auch. Da sind alle modernen Flugsensoren ausgeschalten. Und die Drohne ist Wind und Wetter ausgesetzt. Das heißt, wenn ein Windstoß kommt, wird sie einfach davongetragen. Funktioniert nicht? Kannst du so Geräusche machen, als würde sie so. Ihr habt es hier mit Profis zu tun, Freunde. Ja, ist okay. Ja, gut, liegt halt an den ganzen. Ist gut. Also, ihr habt schon mal eine Drohne gesehen, wie die fliegt. Okay, eigentlich hätte sie jetzt fliegen dürfen, aber vielleicht ist es besser, weil die Predigt ist auf YouTube und es ist illegal, über öffentlichen Veranstaltungen zu fliegen. Deswegen lassen wir das lieber sein. Der Herr hilft uns, dass wir keine Ärger bekommen. Und genau so funktioniert es. Und das heißt, es ist extrem wichtig, bevor gestartet wird, dass man sich erstmal ein bisschen Zeit nimmt, dass man schaut, wo man ist. Ist hier ein Raum, wo ich überhaupt fliegen darf? Okay, funktioniert, ist schon mal abgehakt. Und dass man diesen Kompass kalibriert, auf dass man weiß, wohin man ausgerichtet ist. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, auch in einem neuen Jahr sich diese Frage zu stellen: Wo sind wir gerade? Wo wollen wir hin? Und ja, voll gerne. Wenn jemand gerade gefragt hat, achso, da ist sie, ja, stimmt, danke. Und wo fliegen wir gemeinsam hin? Und wir haben Wir haben den Gottesdienst mit Vision Sunday beschrieben und wir werden noch ein Bild von Kirche zeichnen, echt von dem wir träumen. Und jemand hat mal gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähle ihm von deinen Träumen. Weil er so viel größer ist und so viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erträumen können. Epheserbrief. Und wir werden aber da konkret werden in den nächsten Wochen. Echt, was sind Ziele, die wir uns setzen? Was ist ein Fahrplan? Was sind Projekte, die wir anstoßen wollen? Welche Rolle kannst du darin einnehmen und in welche Haltung wollen wir das Ganze tun? Aber machen wir nicht heute. Wir nehmen uns dafür ein paar Sonntage Zeit. Nächsten Sonntag ist Allianz-Gottesdienst im Missionswerk. Und dann am Sonntag in 2 Wochen, das ist glaube ich der 19. Januar, da reden wir darüber, über dieses große Bild von Kirche und auch in welcher Haltung wir das tun werden und auch am 26. Januar. Aber für heute habe ich so auf dem Herzen, dass wir wirklich diesen Kalibrierungsmoment, dass wir den gemeinsam durchmachen. Ey, weil was bringt es, wenn wir ein Ziel kennen, wenn wir uns als Gemeinde oder persönlich Ziele stecken, aber wir falsch ausgerichtet sind? So, was hilft es, wenn wir schnell unterwegs sind und wenn wir motiviert unterwegs sind, aber vielleicht in ganz eine andere Richtung, wie wir eigentlich fliegen sollten? Und deswegen habe ich für heute diesen äußerst provokanten Titel gewählt. Die wichtigste Predigt des Jahres. Und es ist die wichtigste Predigt des Jahres, und nicht, weil ich sie predige, sondern weil wir uns heute damit beschäftigen wollen, worauf wir unser Herz ausrichten. Und wir wirklich die Essenz, das Fundament anschauen wollen unseres Glaubens. Wie oft beschäftigen wir uns mit Themen, die alle gut und wichtig sind. Aber wenn wir die Essenz verpassen, dann wird alles belanglos. Und ich möchte heute damit beginnen, dir Dinge zuzusprechen. Und es kann sein, dass es Dinge sind, die du vielleicht schon sehr oft gehört hast. Vielleicht Worte, die dir vertraut sind. Ich möchte dich einladen, dein Herz weit zu machen und diese Dinge zu hören, als würdest du sie zum ersten Mal hören. Und ich will damit beginnen, dir zuzusprechen, dass Gott dich liebt. Du bist geschaffen in seinem Bild. Du bist kein Zufall des Universums, sondern du bist im Ebenbild Gottes erschaffen. Psalm 139, du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Und das ist Wahrheit, egal was andere zu dir sagen oder über dich sagen. Gott kennt dich. Er hat so ein Interesse an dir, dass die Bibel sagt, dass er dich erforscht. So wichtig bist du ihm, dass er dich erforscht und er versteht dich. Auch wenn andere Menschen dich nicht verstehen oder du dich selbst manchmal nicht verstehst, geht mir oft so, Gott versteht dich. Und er sehnt sich nach nichts mehr als in inniger und aufrichtiger und untrennbarer Gemeinschaft mit dir zu leben. Er hat gute Gedanken über dich. Gedanken des Friedens. Er will dir Hoffnung geben und er will dir Zukunft geben. Und wenn er über dich nachdenkt, dann sehnt er sich danach, dass du ein Leben in Gemeinschaft mit ihm hast, ein Leben in ganzer Fülle. Und die Bibel sagt, dass du gesegnet bist mit allen Segnungen des Himmels. Du bist sein Kind. Und er hat dich angenommen, er hat dich adoptiert. Und weißt du, wenn du ein natürliches Kind bekommst, dann kannst du dir in der Regel nicht aussuchen, was da rauskommt. So, es ist so, wie es ist. Und auch Charakterzüge kannst du durch Erziehung natürlich etwas beeinflussen, aber da ist ein Grundstock da, der so ist, wie er ist. Aber wenn du ein Kind adoptierst, dann kannst du es dir aussuchen. Und du musst einen hohen Preis für dieses Kind bezahlen. Und ich will dir zusprechen, Gott hat sich dich ausgesucht. Er hat dich erwählt. Und er hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Aus Liebe zu dir hat er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen, dass die Sünde und Schuld, die dich von ihm trennt, die dich von ihm auf ewig hätte trennen sollen, von dir genommen wird, auf dass du auf ewig mit ihm in Gemeinschaft leben kannst. Und diese innige Beziehung mit Gott, die hat niemand von uns verdient. Die kannst du dir nicht erarbeiten, die kannst du dir nicht erbeten, die kannst du nicht durch gute Werke irgendwie beschleunigen, sondern es ist Gnade allein. Aus Gnade seid ihr errettet. Und diese Gnade und diese Liebe Gottes zu dir, ganz ehrlich, so Apologetik hin oder her, aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo es uns schwerfällt, die Liebe Gottes rational zu erklären. Gott liebt dich einfach. Punkt. Es ist nicht unbedingt logisch. Aber er macht diese Liebe nicht nur durch nette Worte deutlich, sondern durch das größte Erlösungswerk aller Zeiten. Und Freunde, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das ist die Gnade, auf der wir gehen. Das ist die Quelle, aus der wir schöpfen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Weil Gott uns liebt und wir diese Liebe erfahren haben. Und eine Begegnung mit der personifizierten Liebe und Gnade und Herrlichkeit. Und sein Name ist Jesus. Und eine Begegnung mit Jesus kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Ey Freunde, Jesus ist kein Konzept, er ist keine Philosophie, er ist keine Dogmatik, sondern er ist eine Person mit einem lebendigen Herz und Luft in seinen Lungen. Jesus lebt. Und Jesus zu begegnen, geht nicht spurlos an uns herüber, sondern Hesekiel 36, Vers 26 heißt es, dass du ein neues Herz bekommen hast, einen neuen Geist. Du bist vom Neuen geboren in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf ihn setzt. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Bei manchen merkt man es mehr, bei anderen merkt man es weniger. Aber sie ist ausgegossen. Die Liebe Gottes wurde in dein Herz nicht eingeschenkt, sondern sie wurde ausgegossen. Bis zum letzten Tropfen. Du bist verändert. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast eine neue Identität. Du bist sein Eigentum. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das Alte ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Und weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist und diese Liebe in uns sprudelt, unaufhörlich, unaufhaltsam, unentwegt, weil diese Liebe sprudelt und eine Quelle in uns wird, Jesus sagt, aus ihren Leibern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. David, als er Psalm 23 geschrieben hat, schreibt er, und mein Becher fließt über. Und weil dieser Überfluss an Liebe, seid ihr da? Ich bin ein bisschen begeistert. Ihr schaut mich an, seid ihr müde noch, oder? Ey, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen übersprudelt, fragen wir uns, wohin damit, was machen wir damit? Es ist eine Quelle in uns. Und es darf hier nicht stehen bleiben, sondern weil diese Quelle unaufhörlich sprudelt, sind wir befähigt, Gott zurückzulieben. Und sind wir befähigt, Menschen zu lieben. Die Liebe Gottes befähigt uns dazu. Aus eigener Kraft ist es uns nicht möglich. Deswegen schreibt der Apostel Johannes. Ich liebe es übrigens, dass der Apostel Johannes als der Apostel der Liebe bezeichnet wird. Wisst ihr, wie der in jungen Jahren unterwegs war? Der wurde Donnersohn genannt mit seinem Bruder. Meister, können wir nicht Feuer vom Himmel regnen lassen? Das war Johannes. Merkt ihr so, da war ein Prozess in seinem Leben. Frucht des Geistes ist herangereift. Und dann schreibt er im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Das ist der tiefste Grund. Das ist der Grund, warum wir sicher sein dürfen, warum wir feststehen dürfen, warum wir eine Hoffnung haben, die unerschütterlich ist. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Ich glaube, dieser Planet braucht mehr Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind und die darin Zuversicht haben. Weil dann hört unsere Suche auf. Wir haben in Christus Orientierung und Frieden, der alle Vernunft übersteigt, und Freude, die völlig ist. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe Gottes befähigt uns, Gott zurückzulieben, und sie befähigt uns, Menschen zu lieben. Und wenn das in unser Herz rutscht, wenn wir verstehen, die Liebe Gottes ist die Basis unseres Lebens. Wir sind angenommen, wir sind geliebt. Wenn wir das verstehen, dann ergeben diese ganzen Imperative der Bibel plötzlich Sinn. Diese ganzen Leitplanken der Bibel, diese ganzen Gebote und Verbote sind so sinnvoll, wenn wir verstehen, dass da ein Gott hinten dran steht, der diese Dinge dir nicht auferlegt, um dir das Leben schwer zu machen, weil er dich ärgern möchte, sondern weil er dich bedingungslos liebt und weil er möchte, dass es dir gut geht. Und wenn das in unser Herz rutscht, dann können wir diese Gebote annehmen und können unsere Liebe zu Gott dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir seine Gebote halten. Und als Jesus mal gefragt wurde, Meister, welches ist das wichtigste Gebot? Die nächste Folie, glaube ich, Brigitte. Da antwortet er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Da sieht Liebe nach was aus, Freunde. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Die Botschaft heute ist simpel. Gott liebt dich. Und dadurch bist du befähigt, Gott zurückzulieben und Menschen zu lieben. Und das ist das zentrale Thema unserer Bibel. Ich habe ein paar Bibelstellen gebracht. Da waren ungefähr 20 Stück drin versteckt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und es geht weiter. Ja, die Bibel fordert uns auf in Offenbarung, in den Sendschreiben. Hey, kehrt zurück zur ersten Liebe. Oder Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder 1. Korinther 12 bis 14. Die Geistesgaben eingebettet in Liebe. Und wenn du keine Liebe hast, kannst du in den Zungen der Engel reden und du machst nur Krach. Du machst mehr kaputt, als du eigentlich bringst, wenn du lieblos bist. Hey, wir wissen doch, wenn ein Thema in der Bibel 2-3 Mal erwähnt wird, dann ist es wichtig. Richtig? Hey, wir haben über 500 Bibelstellen. Über 500 Bibelstellen über die Liebe. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, wenn wir komplett Gemeindeprogramm machen, wie es im Lehrbuch steht, mit allem drum und dran, mit karitativen Projekt und dann gründen wir hier noch was und dann gehen wir auf die Straße und machen Outreaches und wir treffen uns hier jede Woche. Aber wenn wir das ohne Liebe machen, ey, dann sind wir so eine Pharisäergemeinde, die sich Mühe gibt, Gebote zu halten, aber deren Herz überhaupt nicht im Rhythmus mit dem von Jesus schlägt. In Lukas 11 finden wir eine Szene, wo sich Jesus so ein paar Pharisäer vorknöpft. Und die Pharisäer waren eine sehr religiöse und sehr fromme und sehr strenggläubige Gruppe. Und die haben es echt mit den Geboten und Gesetzen, die waren sie so akribisch und so genau. Und zwar so sehr, dass ihr, müsst ihr euch vorstellen, wenn die abends, an einem lauen Sommerabend, oder sehne ich mich wieder hin. Das ist überhaupt nicht meins, was da draußen passiert. Hey, ich will lange Tage und Wärme. Okay, gut, anderes Thema. Wenn die Pharisäer an so einem lauen Sommertag in ihr Gärtchen gehen und sagen, jetzt habe ich Lust auf einen Mojito, dann gehen sie zu ihrem Hochbeet und dann zupfen sie Minze ab und dann zupfen sie 9 Blätter ab und dann nehmen sie das 10. Blatt und gehen damit zum Tempel, um es Gott hinzugeben. So sind sie drauf. Sie verzehnten alles. Selbst wenn sie sich im Mojito machen. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, Lukas 11, Vers 42, aber wehe euch, Pharisäer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus so unfassbar liebevoll war, aber bei den Pharisäern hat er sich richtig hart angepackt? Aber wehe euch, Pharisäer, dass ihr die Minze und die Raute, weiß nicht, was das für ein Kraut ist, aber auch irgend sowas, und alle Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. In anderen Worten sagt Jesus, hey, verzehnten, Gebote halten, sich akribisch daran halten, das ist gut, aber nicht um die Liebe Gottes außenrum, sondern durch sie hindurch. Weil wenn du die Liebe Gottes umgehst, glaube ich, dass du niemals ankommen wirst. Und so waren die Pharisäer unterwegs. Sie haben die Liebe Gottes ausgeklammert und hatten nur das Gesetz. Und Jesus macht deutlich, diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Wahrheit, ein kompromissloses, gehorsames Leben muss zusammenkommen mit einer tiefen, leidenschaftlichen Liebe für Christus. Und da wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und wie viele von euch wissen, ist das Neue Testament auf Griechisch verfasst, im Urtext. Und ich bin kein Grieche, aber ich habe einen griechischen Vornamen und ich esse unglaublich gern den Athen-Teller und deswegen gehen wir, okay, der war ziemlich flach. Und deswegen schauen wir uns ganz kurz an, welche Begriffe im Griechischen für Liebe verwendet werden. Und das ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Genau. Es gibt drei Formen von Liebe, die im Neuen Testament beschrieben werden. Und das ist einmal Eros, Philia und Agape. Habt ihr alle schon mal gehört? Ja. Eros kann man sich gut merken. Eros Ramazzotti, so Kuschelrock. Philia und Agape hat wahrscheinlich auch schon mal jemand gehört. Und diese drei Formen von Liebe, wie im Deutschen haben wir einfach nur den Begriff Liebe so. Aber das wird nochmal ein bisschen dezidiert und es ist sehr hilfreich. Und Eros ist so die romantische Liebe. Eros ist so ein sich zu jemandem hingezogen fühlen und beinhaltet auch körperliche Reaktionen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als Ines und ich unser entscheidendes Date hatten. Es war in Heidelberg. Es war das 7. Date. Der Herr war drin, allein deswegen weißt du schon. Und ich habe so damals, ihr jungen Leute, hört zu. Ich habe so 2 CDs gebrannt. Musst halt auch schlau sein. Seid ohne falsch wie die Tauben, aber klug wie die Schlangen, sagt Jesus. Ich habe 2 CDs gebrannt. Eine für die Hinfahrt, so Happy-Clappy-Musik, und eine für die Heimfahrt. So Singer, Songwriter, Kuschelrock-Zeugs. Und dann sind wir daheim gefahren. Die Autobahn war frei, von Heidelberg zurück nach Karlsruhe. Ich bin irgendwie mit 80 km/h gefahren oder so, obwohl alles frei war, einfach weil ich nicht wollte, dass dieser Moment rumgeht, dass es länger dauert. Und dann habe ich zum ersten Mal ihre Hand genommen. Und das war die Definition von Eros. So Herzrasen, feuchte Hände. Und was halt alles mit so einem jungen Körper passiert in diesem Moment, es war so ein Körper, ein hingezogen fühlen, eine Leidenschaft, ein innerliches fast explodieren. Und dann gibt es Philia, ich will da nicht zu lange bleiben, Philia. Und Philia ist eine freundschaftliche Liebe, ist ein seelisches Verbundensein. So jemand Philia zu lieben ist so, wir haben gemeinsame Ziele, wir haben gemeinsame Pläne, wir halten zusammen. Und im Deutschen kommt so am nächsten dran, es ist so ein, ich hab dich lieb. Es ist so ein, ich hab dich wirklich lieb. So, das ist Philia. So, ich hab dich lieb, sagst du zu deinen Freunden, aber so zu deinem Ehepartner ist es irgendwie so, wisst ihr, was ich meine? So, ich hab dich lieb. So, ist ein bisschen zu, ist das alles? Ja, und dann gibt es die höchste Form der Liebe und das ist Agape. Und die Agape-Liebe ist eine Liebe, die liebt, ohne Gegenleistung zu erwarten. Es ist eine bedingungslose Liebe, eine aufopferungsbereite Liebe. Und weil sie menschlich eigentlich kaum liebbar ist, wird sie auch als göttliche Liebe bezeichnet. Und Agape ist so ein tiefes, aufrichtiges Ich liebe dich. Aber ein Ich liebe dich im Sinne von Ich liebe dich so sehr, ich bin bereit für dich zu sterben. Das ist Agape. Mit welcher Liebe liebt dich Gott? Ich glaube, also, ja, Agape ist so offensichtlich. Ich glaube mit allen drei. Ich glaube, Gott liebt dich so mit dem kompletten Liebesprogramm, das griechische Lexikon hergibt. So, ich glaube, er liebt dich auch mit Eros-Liebe. Gott fühlt sich zu dir hingezogen. Jesus am Ende so, sagt er zu seinen Jüngern, ey, wie verlangte ich danach, dieses Abendmahl mit euch zu feiern? Oder im Neuen Testament heißt es, dass Gottes Geist sich mit leidenschaftlichem Eifer danach sehnt, dass unser Geist dem Sein untertan ist. Er fühlt sich hingezogen und er liebt dich auch freundschaftlich. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Mose redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Und er liebt dich mit einer unfassbaren Agape-Liebe, mit einer bedingungslosen Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Und das finde ich so krass, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, zu einem Zeitpunkt, wo wir in absoluter Sünde gelebt haben und zu einem Zeitpunkt, wo er überhaupt keine Garantie dafür hatte, dass wir auf diese Liebe überhaupt reagieren. Und so liebt er übrigens auch die Menschen da draußen, die seine Liebe mit Füßen treten. Mit dieser hingegebenen Liebe, die aufopferungsvoll ist, ohne zu wissen, ob der andere jemals darauf reagiert. Und ich glaube, wir dürfen Gott auch in diesem gesamten Liebespaket zurücklieben. Und mit diesem Hintergrundwissen wollen wir noch in eine Szene einsteigen. Und dann werden wir heute echt auch Raum haben, für Anbetung, für Gebet miteinander, für Abendmahl. Und dann nehmen wir uns Zeit für heute. Also heute ist wieder aktiv so. Noch darfst du rumsitzen, aber dann bald die nächste halbe Stunde wird hier so ein Bienenschwarm sein. Und ihr dürft richtig miteinander beten. Aber jetzt pass auf. Sie stehen am Ufer eines Sees. Und dann ruft er sie zum Frühstück. Ich weiß nicht, was es bei dir heute Morgen gab. In dieser Szene gibt es gebratener Fisch. Und sie frühstücken erstmal zusammen. Und dann irgendwann nimmt der auferstandene Jesus Petrus beiseite. Der Petrus, der ihn vor wenigen Tagen dreimal verleugnet hat. Der dreimal gesagt hat, dass er diesen Jesus nicht kennt. Und Jesus nimmt ihn beiseite und dann stellt er ihm drei Fragen. Und in Johannes 21 können wir es nachlesen. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir diese Liebesform durchgehen. Und zwar die erste Frage, die Jesus stellt, ist: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und mit liebst du mich mehr, hat er im Vergleich zu den anderen Jüngern gemeint, die auch um dieses Feuer saßen. Und der Begriff, den Jesus hier verwendet, ist Agape. Liebst du mich bedingungslos bis in den Tod? Und jetzt pass auf, was Petrus antwortet. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Petrus antwortet mit Philia, mit einer freundschaftlichen Liebe. Mit anderen Worten, Jesus, ich schätze dich sehr. Und Jesus stellt zum zweiten Mal dieselbe Frage: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und wieder benutzt er dieses Agape-Lieben. Und Petrus antwortet, wie beim ersten Mal, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er antwortet wieder mit viel ja. Und jetzt kommt was Interessantes. Jesus stellt die Frage zum dritten Mal, aber diesmal ändert er seine Ausdrucksweise. Und zwar fragt er Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und plötzlich fragt er ihn nach dieser freundschaftlichen Liebe. Und Petrus antwortet, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich finde es hochinteressant. Jesus stellt Petrus diese Fragen und Petrus ist der wahrscheinlich leidenschaftlichste und impulsivste Jünger von allen, der ein paar Tage zuvor beim letzten Abendmahl posaunt hat, dass er bereit ist, für Jesus in den Knast zu gehen und für ihn zu sterben. Ein paar Tage zuvor. Und dann merkt er aber, wenn es wirklich um Kopf und Kragen geht, dass er diese Liebe noch nicht lieben kann. Und er rennt davon. Und er verleugnet Jesus, überhaupt gekannt zu haben. Und dieser sonst so laute Petrus wird plötzlich ganz leise. Und Jesus fragt ihn an diesem Feuer nach der Agape-Liebe. Mit anderen Worten, Petrus, liebst du mich bedingungslos? Liebst du mich bis in den Tod, so wie du es vor ein paar Tagen angekündigt hast? Bist du bereit, für mich zu sterben? Und Petrus sagt, ich hab dich lieb. So, das ist die klassische Friendzone. So, ich liebe dich freundschaftlich. Wenigstens ist er diesmal ehrlich, oder? Und das dritte Mal fragt Jesus nach dieser Philia-Liebe. Und ich glaube, ich probiere es in eigenen Worten ein bisschen wiederzugeben. Ich glaube, Jesus merkt, dass Petrus noch nicht dort ist, wo er sein soll. Und Petrus merkt, dass er noch nicht dort ist, wo er sein möchte. Aber Jesus, und das ist der Zuspruch, der mir für heute so auf dem Herzen liegt, Jesus verwirft ihn deshalb nicht, er kritisiert ihn nicht, er putzt ihn nicht runter, sondern er begibt sich auf seine Stufe, begegnet ihm auf Philia-Niveau, weil Petrus noch nicht bei Agape ist. Und jetzt schnall dich an. Ich glaube, das ist der Grund, warum der Text wie folgt weitergeht. Johannes 21, Abvers 18. Da heißt es, da sagt Jesus zu Petrus, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Ey, verstehen wir, was Jesus hier sagt? Jesus sagt hier zu Petrus, du willst mich, Agape, lieben. Aber so weit bist du noch nicht. Du liebst mich viel ja und das ist okay, ich bin fein damit. Du warst zwar 3 Jahre bei mir in Ausbildung, aber ich habe dich noch nicht dort, wo ich dich eigentlich haben möchte. Du bist noch nicht dort, wo du eigentlich sein möchtest. Aber Petrus, meine Gnade ist jeden Tag neu und ich prophezeie dir, es wird der Tag kommen, da wird deine Liebe zu mir so aufopferungsvoll sein, so hingegeben sein, so bedingungslos sein, dass du mich durch deinen Tod verherrlichen wirst. Petrus, es wird der Tag kommen, da wirst du mich Agape lieben, aber bis es soweit ist, folge mir nach. Und ich finde es so unfassbar, wie, und es gibt mir Hoffnung für mein Leben, wie geduldig Jesus mit uns ist. Wir vermasseln es am laufenden Band, aber er lässt uns nicht fallen. Er ist so treu. Unsere Untreue hebt seine Treue niemals auf. Er ist so loyal. Zum Abschluss möchte ich dich noch, und das Team kann sich langsam auf den Weg machen, möchte ich dich noch in eine kleine Szene mit einer Drohne hineinnehmen. Es war im Jahr 2019. Ich bin, das war da, wo wir zusammen waren, Papa, oder? Diese Drohnenaktion? Ja. Es war 2019. Ich bin mit meinem Papa nach Tansania geflogen, zu meiner Tante. Und die leitet dort ein paar Vorschulen und ein Waisenhaus. Und ich habe mir von einem Freund eines Freundes so eine Drohne ausgeliehen. Ich konnte nicht fliegen, aber ich habe sie mir ausgeliehen und er hat sie mir mitgegeben. Und die Einfuhr von Drohnen ist zwar strengstens verboten, aber es hat funktioniert. Und ich kam dort an mit dieser Drohne und hatte das Ziel, ich will halt so von diesem Waisenhaus und ein paar schöne Luftaufnahmen auch machen, vom Grundstück und so, sind echt, Drohnenbilder sind toll. Und dann habe ich natürlich gedacht, ey, wie toll wäre es, auch so ein paar schöne Tieraufnahmen zu haben. Weil dort ist richtig, also richtig Busch halt, da findest du schon mal so eine Zebraherde oder so ein paar Giraffen. Und da habe ich diese Drohne gestartet, wir waren irgendwo mitten in der Steppe und ich fliege mit dieser Drohne und hat echt richtig Tiere gesehen von oben und ich wollte natürlich dicht heran. Und das Interessante war, dass alle Tiere abgehauen sind. Also ganze Herden sind vor dieser Drohne davongerast. Und es hat Spaß gemacht. So, es ist verjährt. Dumm, dass ich das Ja dazu gesagt habe. An alle Tierschützer da draußen. Verzeiht mir. Ist nur eine Geschichte. Und ich bin den Tieren so hinterher geflogen und sie sind so in alle Richtungen gerannt und es waren so richtig epische Aufnahmen. Und ich bin außerhalb Sichtkontakt geflogen. Also ich habe diese Drohne nicht mehr gesehen. Nur noch über den Display auf der Fernbedienung. Da ist ja eine Kamera dran. Und war, ich weiß es nicht genau, aber bestimmt so 1000 Meter weg. Und wie gesagt, alle Tiere sind weggeflogen, außer zwei. Es gab so ein verliebtes Vogelstraußpaar, über die man ja eigentlich sagt, so, dass es die Tiere sind, die den Kopf in den Sand stecken. Aber alle Tiere sind weggerannt. Außer die beiden, die sind stehen geblieben. Und dann bin ich natürlich ein bisschen dichter rangeflogen. Und immer dichter, weil umso dichter du dran bist, umso besser sind die Aufnahmen. Und dann war mein Ziel, ich wollte so eine richtig schöne Aufnahme machen. Und ich wollte so auf diese Vogelsträuße zusteuern. Und die waren richtig so aggressiv. Dann haben sich so aufgebauscht und so angefangen, so nach vorne so zu schnappen. Und ich wollte auf sie zufliegen, so echt auf Körperhöhe. Und dann war mein Ziel, kurz vorher mit der Drohne hochzufliegen und die Kamera nach unten zu schwenken. Um so eine richtig, wisst ihr so, die Aufnahme, die ich eigentlich, so den Shot, den ich im Kopf hatte. Das Problem ist, ich konnte nicht Drohne fliegen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich fliege auf dieses wunderschöne Vogelstraußpaar zu und anstatt kurz vorher den Knüppel nach oben zu ziehen, habe ich Vollgas nach vorne gegeben. Und wahrscheinlich werde ich es bereuen, das euch erzählt zu haben. Und ich bin in dieses Vogelstraußpaar volles Rohr reingerast. Und die Drohne ist abgestürzt. Und ich habe dann also über die Kamera einfach nur so ein bisschen Boden gesehen. Und dann hat das plötzlich einen Schlag gelassen. Also ich habe so plötzlich so einen Himmel gesehen und es wurde hell. Und dann war kein Signal mehr da. Könnt ihr euch selber ausmalen, was passiert ist. Und die Fernbedienung war einfach schwarz. Kein Signal, so wie vorhin. Kein GPS, nichts. Und dann stehst du da im Busch. Die Drohne von einem Freund eines Freundes. Irgendwo 1000 Meter in der Pampa. Alles sieht gleich aus. Ich habe ja nur auf diesen Bildschirm die ganze Zeit geguckt. Und die Drohne ist weg. Und ihr könnt euch vorstellen, was mit so einem Janisletter, was in dem vor sich gegangen ist. So wie, was erzähle ich, wenn ich zu Hause ankomme und sage, ich habe die Fernbedienung dabei? Danke fürs Auskleiden. Und dann ist der Fahrer von meiner Tante, ein ehemaliger Maasai-Krieger, hat uns angedeutet, wir sollen uns ins Auto setzen. Und wir setzen uns ins Auto und ich habe angefangen schon, ihr könnt euch vorstellen, was ich gemacht habe. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Oh Gott, bitte hilf uns, damit ich die Tone finde. Ich will auf keinen. Und dann fährt er einfach schnurstracks ins Nirgendwo, aber so fokussiert und gezielt, Offroad, in eine Richtung. Und irgendwann nach einer Weile hält er das Auto an und steigt aus. Und er steigt aus und dann kommt er wieder und bringt mir die Drohne. Und ich habe gedacht, was bist du für ein Mann? Wandelst du im Geist oder hast du, wie funktioniert das? Und er hat diese Drohne gebracht und bin echt dankbar, dass sie noch voll funktionsfähig war. Aber das Ende der Geschichte, also, aber sie hatte oben so eine richtig krasse Macke drin. Und ich vermute, dass so ein Schnabelstoß dieses Vogelstrauß war. Und als ich die Drohne dann zurückgebracht habe zu dem Freund eines Freundes und ich gebeichtet habe, dass da jetzt ein großer Macken drin ist, hat er nur gemeint, ja, das passt schon, der Macken war schon drin. Ich glaube zwar nicht, aber habe dann auch gedacht, gut, da brauche ich jetzt auch nicht mit dir verhandeln. Wenn du meinst, ist so, wie du meinst. Und warum ich uns hineinnehmen wollte in diese biblische Seeszene und in diese bildreiche Vogelstrauß-Szene, ist folgendes. Folgender Grund. Vielleicht hörst du heute von der Liebe Gottes, aber du hast sie schon lange nicht mehr erfahren oder vielleicht sogar noch nie. Und vielleicht trägst du in deinem Herzen diesen Wunsch, Gott, ich will dich gerne mehr lieben und ich will gerne Menschen mehr lieben, aber irgendwie reicht es vielleicht gerade so bis Filia und nicht darüber hinaus. Und du weißt nicht, wie du diese Liebe Gottes in deinem Leben hervorbringen kannst. Vielleicht würdest du dein Herz heute gerne neu auf Jesus ausrichten. Aber es gelingt dir nicht, weil du das Gefühl hast, dass das Signal deines Kompasses schwach geworden ist oder vielleicht die Verbindung komplett abgerissen ist. Und ich will dir heute zusprechen, manchmal brauchen wir in unserem Leben einen Maasai-Krieger, einen Such- und Rettungstrupp, der dir nachgeht, der dich findet und der dafür sorgt, dass die Verbindung wiederhergestellt werden kann. Ihr Lieben, manchmal, ich glaube sogar ziemlich oft, brauchen wir Menschen in unserem Leben, die uns helfen, Gott und Menschen zu lieben. Die mit uns beten und die diese Quelle der Liebe Gottes in unserem Leben, die vielleicht verschüttet wurde, aufgrund von welchen Umständen auch immer, die helfen, diese Quelle wieder freizulegen. Auf dass die Liebe Gottes sprudeln kann in deinem Leben und Ströme lebendigen Wassers aus deinem Leib fließen. Und ich will dir heute zusprechen, wenn du hier bist und sagst, ich will Gott lieben und ich will Menschen lieben, aber es fällt mir so schwer. Jesus ist der Gott, der treu zu dir steht, der an dir festhält, der loyal ist und der deutlich macht, es ist ein Prozess. Darum folge mir nach. Und wie eingangs erwähnt, hat Gott diese Liebe zu dir nicht einfach nur durch ein paar Geschichten und gute Lehre bewiesen, sondern durch seinen Tod am Kreuz. Und deswegen werden wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern, um uns daran zu erinnern.